Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute geht es zusammen mit Lars Wrobbel um unsere Eindrücke aus dem P2P-Event in Riga. Einiges an neuen spannenden Informationen, wen wir kennengelernt haben, was unsere Erkenntnisse und Eindrücke waren und am Ende in einem kleinen Sonderteil nochmal der Unterschied zwischen P2P-Investing und Crowd-Investing. Passend zum heutigen Thema wird diese Podcast-Episode unterstützt von einer deutschen Crowd-Investing-Plattform, nämlich bergfürst.de. Bergfürst ist eine Online-Plattform, auf der man als Privatanleger schon ab 10 Euro in Immobilienprojekte investieren kann und ca. 5 bis 7,5% Zinsen pro Jahr dafür erhält. Und ihr fragt euch bestimmt, warum ich als Anleger hier so hohe Zinsen bekomme. Ihr kennt das ja auch vielleicht, ihr geht zur Bank, weil ihr eine Immobilie kaufen wollt und in der Regel müsst ihr ja so etwa 30% Eigenkapital mitbringen. Das ist bei professionellen Gesellschaften nicht anders. Da natürlich aber eine Immobiliengesellschaft niemals nur ein Projekt gleichzeitig machen würde, sondern auf mehrere verteilt, sind die auch häufig auf dritte Geldgeber angewiesen. Und der Clou beim Crowdinvesting ist jetzt, dass genau wir Privatanleger auf Plattformen wie Bergfürst zusammenkommen können und das benötigte Kapital bereitstellen. Und wir profitieren dann genauso von den Zinsen wie ein Großinvestor. Das ist natürlich nur die vereinfachte Erklärung. Wenn euch das Thema mehr interessiert, findet ihr auf der Webseite von Bergfürst einen umfangreichen Ratgeber und ihr könnt euch auch kostenlos für die Akademie in 7 Schritten zum Crowdinvestor per E-Mail anmelden. Crowdinvesting in Immobilien ist natürlich ein spannendes Thema, was auch viele Plattformen anbieten. Aber wisst ihr, was mich in Vergangenheit, das habe ich auch in Videos immer wieder gesagt, abgehalten hat, ist, dass viele Plattformen das Ganze über sogenannte qualifizierte Nachrangdarlehen regeln. Wenn ihr zum Beispiel irgendein Bauvorhaben habt, was scheitert, dann müsst ihr euch als Anleger ziemlich weit hinten anstellen. Deswegen auch der Name Nachrang. Das heißt, hinter Handwerkern, Architekten, und auch irgendwelchen Beratern und Insolvenzverwaltern. Und ob dann noch irgendwas für euch übrig bleibt, ist natürlich immer die große Frage. Bergfürst geht genau aus diesem Grund einen anderen Weg und bietet statt diesen Nachrangdarlehen klassische besicherte Bankdarlehen an. Das heißt, ihr steht dann nicht mehr ganz hinten, sondern im zweiten Rang direkt hinter der erstfinanzierenden Bank. Und das macht natürlich, wie ihr wisst, genau dann einen Unterschied, wenn es mal drauf ankommt. Und ebenso wie bei unseren P2P-Plattformen bietet Bergfürst auch einen Zweitmarkt an, was es bei vielen anderen Immobilien-Crowd-Investing-Plattformen nicht gibt. Das heißt, ihr könnt als Anleger dort eure Investments auch vor Laufzeitende verkaufen und laut Statistik können ca. 90% der zum Nominalwert eingestellten Verkaufsangebote innerhalb der ersten Woche schon veräußert werden. Natürlich inklusive der aufgelaufenen Zinsen. Bergfürst nutzen mittlerweile schon 40.000 Anleger regelmäßig und haben bisher 64 Millionen Euro an Kapital investiert. Hier jetzt zum Schluss noch einige spannende Quick Facts für euch. Ihr erhaltet eure Zinsen bei Bergfürst halbjährlich und, Stichwort Zinseszins, ihr könnt eure Erträge sofort wieder anlegen. Es gibt nämlich ähnlich wie bei den Auto-Invests, die wir kennen, eine automatische Diversifikation über einen Sparplan. Und es gibt auch praktisch keine Mindestinvestitionen, was ein weiterer Vorteil ist. Ihr könnt nämlich schon ab 10 Euro investieren, nicht erst ab 20, 50 oder sogar 100 Euro. Und ihr wisst ja, was das bedeutet, gerade im Immobilienbereich, dass man eben maximal breit streuen kann und das Risiko weiter verringert. Und natürlich gibt es auch für Aktien mit Kopfhörer eine Bonusaktion zum Ausprobieren. Mit dem Code AMK20 erhält man ein Investment in eine aktuelle Emission in Höhe von 20 Euro geschenkt. Oder mit dem Code AMK300 erhält man ein Investment in eine aktuelle Emission, einen Bonus in Höhe von 3%. Die genauen Webseiten dafür lauten bergfürst.de/AMK20. Oder bergfürst.de/AMK300. Bergfürst, genau wie man spricht, wie der Fürst, aber mit UE geschrieben und dann AMK20 oder AMK300. Und dann kommt man auf eine Webseite, wenn ihr dort dann euch anmeldet, ein Konto erstellt und investiert, bekommt ihr automatisch den exklusiven Aktien mit Kopf-Bonus gutgeschrieben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Investment und jetzt geht's weiter mit Lars.
Let's do this.
Let's do this, Lars. So sieht's nämlich aus. Und bei dir ist es schon 11.30 Uhr oder so, denn du bist ja immer noch in Riga, stimmt's?
Ja, irgendwie bin ich nach der Peer-to-Peer-Konferenz hier versackt und deswegen bin ich immer noch hier.
Okay, was ist da passiert? Hast du deinen Flug verpasst oder was machst du da?
Nee, tatsächlich nicht. Ich arbeite aktuell bei Mintos für 2 Wochen. Das heißt, also ich arbeite nicht für sie, sondern ich mache halt meinen eigenen Kram, aber versuche halt so ein bisschen auch Videos zu machen, die Büroatmosphäre einzufangen. Und ich war auch 3 Tage mit dem Mintos-CEO unterwegs. Wir waren in Jerewan zusammen und haben uns einen Darlehensanbahner direkt live angeschaut. Und das war echt mal der Hammer, das zu sehen, fand ich. Wie das alles so abläuft und auch mit dem Martin Schulte zusammen unterwegs zu sein. Ich kannte den vorher noch nicht, aber das ist, glaube ich, so mit einer der smartesten CEOs, die ich jemals kennengelernt habe. Also der verschwendet nicht eine einzige Sekunde in seinem Leben. Also sowas von produktiv habe ich noch nie gesehen. Also muss ich auch noch eine Scheibe abschneiden.
Okay, also wenn du dir von dem eine Scheibe abschneiden musst, dann muss es auf jeden Fall ein sehr produktiver Mensch sein. Ja. Und ihr seid also, du bist jetzt also quasi bei der P2P-Plattform Mintos. Mhm. Wo ist das genau? Jerewans, wo ihr da hingefahren seid?
Jerewan ist in Armenien, das heißt, da sind wir hingeflogen, 6 Stunden über Moskau. Und da sitzt einer der größten Loan Originator von Mintos, und zwar Vax.am. Und die vergeben Payday-Loans im Bereich von 20 bis 30 Euro. Und wir haben einmal halt das Unternehmen selbst besucht. War ziemlich chaotisch da, aber trotzdem auf der anderen Seite sehr, sehr professionell. Die arbeiten auch schon profitabel, obwohl sie 2017 erst gegründet wurden. Und das Krasse ist halt, wir waren auch in einer von den Filialen und haben halt live gesehen, wie das mit dieser Kreditvergabe läuft. Und das ist echt so, weiß ich nicht, das ist so einfach. Ja, die gehen da rein und kommen 2 Minuten später mit dem Geld wieder raus. Das sind alles Kunden, die meistens schon Langzeitkunden sind. Also die kommen zum Beispiel am Wochenende dahin, um sich Geld für eine Party irgendwie zu holen. Und weiß ich nicht, wenn der Lohn dann kommt, bringen sie es wieder. Und du hast halt so Automaten, da kannst du Geld reinwerfen und den Kredit zurückzahlen. Das ist schon echt verrückt, was da abgeht. Aber auf der anderen Seite, weiß ich nicht, aber da hatte ich ein super gutes Gefühl dabei. Es funktioniert alles wunderbar. Also die haben eine sehr, sehr geringe Ausfallquote. Ja. Und hier in Riga haben wir dann Mogo besucht. Die waren auch in Armenien, aber Mogo ist zum Beispiel eine Firma, die vergibt diese Car-Loans, aber auch nicht für Neuwagen, sondern nur im Bereich der Gebrauchtwagenkredite. Und da liegt der Durchschnittskredit irgendwo bei 4.000 Euro. Ist aber genau das gleiche Prinzip, nur halt mit einem höheren Anteil. Und dieses Unternehmen ist auch riesig. Also das ist quasi in sich nochmal so weit aufgefächert in, glaube ich, weiß ich nicht, 13, 14 Länder und 4 Tochtergesellschaften. Also da geht richtig was ab. Und es war mal richtig cool, das zu sehen halt auch.
Okay, nur um das mal kurz zusammenzufassen. Also Armenien, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, falls ihr euch das mal vorstellen wollt. Wenn ihr die Türkei habt und da drüber das Schwarze Meer und dann kommt ja da so Georgien und rechts darunter ist Iran und dann in der Mitte so, auf der anderen Seite ist noch Aserbaidschan und dann das Kaspische Meer und in der Mitte, da ist Armenien, ja. Und da gehen jetzt Leute in eine Filiale rein, holen sich für 20 oder 30 Euro umgerechnet in die dortige Währung, keine Ahnung, was das ist, wahrscheinlich ein Kredit für ein paar Tage nur, um schnell irgendeine Party oder irgendwas zu feiern. Und dann kriegen sie ihr Gehalt und zahlen den Kredit zurück, ja.
Ja, genau. Die Währung ist da übrigens Dram. 15.000 Dram oder so sind irgendwie 20 Euro oder 15 irgendwie sowas rum. Ja, und ja, genau so läuft das richtig. Und das Coole ist auch, vielleicht noch dazu, also wir kennen das ja, diese Online-Kreditvergabe sehr, aber 95% da hinten läuft über diese Filialen. Das heißt, die nutzen das App gar nicht, obwohl sie es eigentlich könnten, aber das ist so ein mega People-Business einfach. Also die gehen da rein und wollen das halt mit den Leuten sprechen. Das ist halt so ein bisschen in der Kultur von denen.
Also dann sozusagen Peer-to-Peer, aber im Real-Life, ja?
Ja,
genau. Spannend, also okay, also und dieser Darlehensanbahner, wie heißt der nochmal?
Vax, V-A-R-K-S.
Okay. Der bietet diese Payday-Loans dann über Mintos uns Privatanlegern an.
Und was zahlen die, weißt du so ungefähr, was die Armenier dort an Zinsen zahlen würden pro Jahr, wenn sie da so einen Payday-Loan nehmen?
Das ist in Armenien ist das gedeckelt bis 25% Maximum. Und wir kriegen die Kredite dann, glaube ich, für 12 bis 13 auf Mintos. Und es war auch richtig cool zu sehen. Also ich habe gesehen, wie die halt die Kredite aufgenommen haben und dann geben die das ja in ihr System ein und dann wird aber direkt diese API von Mintos angesteuert und quasi, weiß ich nicht, 2-3 Minuten später kannst du in diesen Kredit investieren, der gerade halt da eingegeben wurde auf Mintos. Das ist echt Wahnsinn.
Okay, da haben wir dann wieder die Peer-to-Peer-Schnittstelle. Das heißt, der Zeitpunkt, wo ein vollkommen fremder Mensch in Armenien einen Kredit aufnimmt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich hier aus Mallorca oder du aus Deutschland, lieber Zuhörer, oder aus der Schweiz oder aus Österreich natürlich oder im Urlaub aus Amerika, dann über Mintos direkt in diesen Kredit investieren kann, da vergeht nicht viel Zeit dazwischen, ja?
Nee, also ich war echt beeindruckt von der Effizienz und wie schnell das geht. Also hätte ich nicht gedacht, ich dachte, die schicken das mal, weiß ich nicht, einmal pro Tag oder so hoch, aber das ist direkt und für jeden Kredit einzeln passiert.
Wahnsinn. Mhm. Und das ist ja auch immer gleichzeitig so interessant, sowas zu hören, wenn man dann überlegt, dass immer Fragen kommen von wegen, ja, wer holt sich denn bei so einer P2P-Plattform einen Kredit, wenn man einfach bei der Bank sich einen Kredit nehmen kann? Mhm. Und hier hat man, glaube ich, mal so einen ganz guten Abgleich dazu, was für einen Mehrwert es einem bringt als Investor, wenn man auch mal selber ein bisschen reist und rumkommt in der Welt und dann sieht, in anderen Ländern funktionieren einfach wahrscheinlich gewisse Dinge anders als in Deutschland, ja.
Ja, und das gehört halt ganz normal zum Leben dazu, ja. Also das, die kennen das halt nicht anders. Und es ist jetzt auch nicht so, dass sie da total mitgeschröpft werden. Also ich meine, wenn du jetzt einen Kredit für 25% für, weiß ich nicht, 3-4 Tage aufnimmst, dann ist das jetzt nicht so viel Kohle, die du da los wirst bei 20-30 Euro Maximalsumme.
Nee, überhaupt nicht. Ich meine, wenn es sich nicht lohnen würde für die Party, dann würden sie es ja nicht machen. Ja? Dann würden sie ja die Party dann lieber erst dann feiern, wenn sie wieder Gehalt haben. Aber spannend, dann gehen wir mal zurück zum Mintos. Seid ihr ja wieder zurückgeflogen und du machst jetzt da aber bei Mintos direkt, jetzt ist das nicht so eine Art Praktikum, dass du jetzt irgendwie mit einem Headset irgendwie auch mal Kundensupport machst und mit deutschen Investoren sprichst und für Mintos direkt jetzt arbeitest, sondern du bist eigentlich dort, machst deine eigenen Sachen und filmst halt so ab und zu ein paar Interviews mit und schreibst deine Berichte, ja, oder?
Ja, genau, richtig. Also was ich halt immer von denen verlange, ist halt ein Arbeitsplatz. Mhm. Und genau, dann rede ich halt mit dem Team, versuche das so ein bisschen einzufangen, lerne die natürlich auch alle kennen und kriege auch viel, viel mit von der Firma, aber ich arbeite jetzt nicht für Mintos oder so. Das wäre ja auch vielleicht nicht so gut, was die Neutralität angeht.
Okay. Ja, dann ist aber ja noch einiges an anderen Dingen passiert. Ich war ja nämlich auch in Riga, noch vor anderthalb Wochen oder so, weiß ich nicht genau. Und da waren wir ja auch auf einem mehr oder weniger kleinen Event beide.
Ja, ja.
Und zwar auf der P2P-Konferenz, die fleißigen Aktien mit Kopfhörer, die waren sogar entweder selber dort, oder wussten jedenfalls schon davon, weil wir ja schon mal einen Podcast dazu gemacht haben. Und ja, jetzt können wir ja mal kurz so 2 Minuten drüber reden, was so unsere Eindrücke waren von der Konferenz. Offiziell ging das ja 2 Tage ich mache mal kurz ein Wrap-up, also mit Darlehensanbahnern, mit den P2P-Plattformen und mit den Investoren. Und dann gab es ja am nächsten Tag noch eine Art Freizeitveranstaltung, wo wir an einem See alle zusammen waren und getrunken haben, gegessen haben und diverse Wassersportarten ausgeführt haben. Und am Abend vor der Konferenz waren wir ja noch bei Mintos und haben uns mit eben jenem Martins unterhalten von Mintos. Du und ich, und haben so einen kleinen Fireside-Chat gemacht, wie die das genannt haben.
Ja.
Das war so der Eindruck. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie hast du das alles so wahrgenommen für dich und was waren so deine Erkenntnisse allgemein?
Ja, ein bisschen was hast du noch vergessen. Und zwar, da warst du noch nicht da. Es ging eigentlich schon an dem Tag los, das war der Donnerstag. Genau, vor dem Fireside-Chat sind 3 oder 4 Gruppen von Investoren hier in die Mintos-Büros eingeladen worden und konnten sich alles anschauen. Und das hat auch der Martins Schulte persönlich gemacht. Das war auch sehr, sehr cool. Einfach mal für die Investoren hier durchzugehen und einen Einblick zu kriegen. Ja, ansonsten zur Konferenz. Ich fand es echt richtig genial. Also es war mal so eine ganz andere Konferenz als die, die man so kennt. Liegt vielleicht so ein bisschen an der Startup-Atmosphäre und auch weil Target Circle dabei war mit vielen, vielen Ideen. Aber ich muss sagen, die haben sich richtig Mühe gegeben und es war auch am Ende super cool zu sehen, wie sich halt Investoren, Peer-to-Peer-Plattformen austauschen und dann auch mit Bloggern noch zusammensaßen. Also das habe ich so in der Form noch nie gesehen. Das kannst du auch nicht mit der Invest vergleichen. Das sind halt so viele Menschen und es ist nicht so targetiert, so auf diese eine Zielgruppe. Am Ende habe ich, also gerade am zweiten Tag habe ich das Gefühl gehabt, das ist mehr, weiß ich nicht, mehr Freundschaft als überhaupt jetzt Business. Aber natürlich darf man nicht vergessen, dass es immer noch um Investoren und Plattformen geht.
Ja, okay. Interessant. Also ich muss auch sagen, gerade was so die Atmosphäre angeht, da kann sich mancher Veranstalter echt was von abschauen, was die da geboten haben. Auch, dass man irgendwie, wenn man in den Mittagsbereich kommt, wo es Mittagessen gibt, dann irgendwie oben noch so einen DJ hat, der quasi oben auf dem Dach noch Musik spielt und so, fand ich sehr, sehr cool. Und was mich sehr beeindruckt hat, war halt, dass wie viele Darlehensanbahner tatsächlich da waren und wie kommunikativ und offen die waren. Es ist ja immer so ein bisschen auch eine Vertrauensfrage, wenn man jetzt auf so einer Plattform investiert. Da gab es ja auch in der Vergangenheit diverse Verschwörungstheorien bezüglich diesen Darlehensanbahnern. So gibt es die eigentlich überhaupt? Vergeben die überhaupt Kredite? Und wenn man dann auf einmal irgendwie die tatsächlich vor sich hat, aus Russland, aus Indonesien, ich habe ja mit dem einen zum Beispiel sehr lange geredet aus Malaysia. Der hat nämlich auch in Amerika studiert und da konnte man gut Englisch reden und haben uns über viele, viele Themen und Dinge unterhalten. Und das fand ich echt beeindruckend, wie viele Darlehensanbahner dann da waren. Und wir hatten ja auch eine Panel-Diskussion. Da muss ich sagen, hat mir die mit den Darlehensanbahnern sogar viel mehr Spaß gemacht, als die wir mit den Plattformen selbst gehabt haben, was unter Umständen auch daran lag, dass manche irgendwie nicht so den Eindruck gemacht haben, als hätten sie Lust auf diese Diskussion, ja.
Ja, tatsächlich, genau. Ich hab die Szene tatsächlich auch in meinem YouTube-Video mit drin, dass sie auch mal jeder sehen kann, was da vorne so abgegangen ist. Ich finde es auch wichtig, sowas mal zu transportieren.
Ja, ja. Nee, absolut. Und dadurch kann man sich ja immer auch einen Eindruck dann machen. Also ich finde es immer so, und das sage ich ganz offen und ehrlich hier an dieser Stelle dazu, dass hat man natürlich dieses Agency-Problem, wie überall auch an der Börse, dass jemand, das Unternehmen selber, ob es jetzt Crowdester oder eine andere Plattform, eigentlich immer mehr weiß als der Investor, ja, und viel hängt von Vertrauen ab und ich weiß jetzt nicht, wer von den Zuhörern sich jetzt zum Beispiel bei jedem Estate-Guru-Kredit oder Crowdester-Kredit sich haargenau das Loan-Agreement durchliest. Ich hatte ja die Frage auch dem Martins gestellt auf unserem Gespräch und der hat, da haben ja die ganzen Leute aus Lettland alle das Lachen angefangen, also wie viele Leute sich die Loan Agreements downloaden, ja, da. Und deswegen, ich gehe sehr stark immer nach den Menschen, ne, und gucke mir so an, wie reagieren die auf Fragen, wie offen sind die, wie freundlich sind die, und da gibt es halt manche Leute, die wirken so total verschlossen und regen irgendein wirres Zeug von irgendwelchen Kryptowährungen, die sie jetzt noch damit kombinieren, aber in die sie selber nie investieren würden. Und andere, wie zum Beispiel auch der Janis von Crowdester, die bieten sogar selber dir noch an, ja, komm doch mal mit, ich zeig dir das Objekt, ich zeig dir die Projekte, stell deine Fragen, und die sagen richtig, ja, los, her damit, ich freue mich, alles zu beantworten. Und danach gehe ich persönlich richtig stark, wenn ich jetzt in Plattformen investiere. Mich würde mal interessieren, hast du neue Plattformen kennengelernt, die du vorher noch nicht kanntest?
Nee, tatsächlich nicht wirklich, weil ich tatsächlich kaum eine Minute hatte zum Atmen, da so ziemlich jeder mit mir sprechen wollte und mit dir ja auch. Wobei, einen habe ich kennengelernt und zwar Evo Estate. Das war ganz interessant und zwar ist das, die konzentrieren sich auf Real Estate Projekte und schließen, das ist so eine Art Aggregator für Immobilienplattformen. Das heißt, die schließen verschiedene Plattformen an, wie zum Beispiel Bergfürst, auch in Deutschland, oder Zinsland ist dabei, aber auch Balki State, Crowdestor soll auch kommen. Und was die halt machen, ist, die schauen sich die Projekte auf den Plattformen an Und dann machen die nochmal eine eigene Bewertung dieser Projekte anhand ihrer Kennzahlen und lassen halt nur die Projekte zu, die für sie halt ja, es wert sind, auf ihre Plattform aufgenommen zu werden. Das heißt, die nehmen da eine kleine Provision und dadurch erreichen halt die anderen Plattformen eine größere Reichweite. Auf der anderen Seite setzen die aber noch diesen Value oben drauf, dass sie halt nochmal mehr Sicherheit bieten durch eine tiefergehende Due Diligence.
Ja, verstehe. Also im Endeffekt eine P2P-Plattform für P2P-Plattformen so ungefähr. Also,
ganz genau.
Also okay, spannend. Gibt ja auch mittlerweile Gewerkschaften in der Gewerkschaft. Auch interessant. Okay. Wusstest du gar nicht, ne? Das habe ich auch neulich erst erfahren, dass irgendwie so die ganz großen Gewerkschaften, da gibt es jetzt, weil, egal, anderes Thema, ich will gar nicht damit anfangen. Ich habe noch Brickstarter kennengelernt, eine spanische P2P-Plattform, die von dem José María gegründet wurde und die konzentrieren sich auf Ferienvermietungen. Also die sind so im Süden von Spanien aktiv, vor allem so Alicante meine ich, Alicudia ist auf Mallorca, Alicante, Barcelona und Sevilla und so. Und die vermieten dort im Endeffekt die Immobilien an Ferientouristen und so weiter. Also man sieht, es gibt P2P-Plattformen mittlerweile für die unterschiedlichsten Bereiche. Ja. Und dann weiß ich, ob du das mitbekommen hast mit, heißt das Finvesto oder Neo Finance oder irgendwie sowas?
Mit der IPO?
Die jetzt irgendwie auch einen Börsengang gemacht haben. Hast du da irgendwie was erfahren können drüber?
Nee, ich bin bei Neo Finance nicht investiert. Ich finde die Typen super nett, aber aktuell passt es einfach nicht in mein Portfolio, deswegen habe ich mich da noch nicht tiefergehend informiert.
Okay.
Aber das ist auf jeden Fall eine der Plattformen, der ich auf jeden Fall viel zutraue in der Zukunft, ja.
Okay.
Gerade vielleicht noch zu Brickstarter. Also das ist momentan dieser neue heiße Scheiß, kann man sagen, bei den Real Estate-Plattformen. Dass die halt ja Projekte fanden und die danach dann über Kurzzeitmiete vermieten und wo du dann halt ja so ein bisschen so eine Art Anteilseigner an den Immobilien bist. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass das nicht wie bei den Krediten läuft. Die haben keine feste Laufzeit. Das heißt, hast du keinen Zweitmarkt, bist du ewig an diese Dinger gebunden. Das darf man nicht vergessen. Da muss man sich die Plattform genau anschauen. Ich weiß, dass es bei Reinvest24 so ist. Die haben keinen Zweitmarkt. Das heißt, du bist da drin, solange bis sie das Ding verkaufen. Bei Brickstarter weiß ich es jetzt nicht, aber da muss man immer denken.
Bei wem ist es so?
Bei Reinvest24, die waren auch auf der Peer-to-Peer-Conference, die sind aus Thailand.
Reinvest24,
okay. Mhm. Und solange die keinen Zweitmarkt haben, kommst du nicht mehr aus den Projekten raus.
Okay, gut zu wissen. Also wie immer halt genau informieren. Ihr wisst ja, ne? Rendite, Risiko, Liquidität und der letzte Punkt ist halt auch wichtig und vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu der nächsten Frage, nämlich, Mintos hat ja auch jetzt eine Art Go and Grow eingeführt mit dem Namen Invest in Access. Und ich habe da mich noch nicht Zeit gehabt, mich mit zu beschäftigen, aber da habe ich nur irgendwas von 11% Rendite gelesen. Das klang echt krass bei einem liquiden Investmentprodukt. Kannst du mal vielleicht so ein bisschen erklären, was Invest in Access sein soll?
Ja, also ich war bei dem Launch live dabei und habe auch Martins gesehen, wie er ganz nervös war und jeden Tag sein Handy gecheckt hat, wie viele Leute sich anmelden. Das war genau der Montag, wo wir nach Jerewan geflogen sind. Ja, Invest in Access, das ist einfach eine Vereinfachung des normalen Auto-Invest, weil die haben das Problem. Also zu Anfang war Mintos relativ easy, aber jetzt haben sie halt 62 Loan Originator. Du hast extrem viele Einstellmöglichkeiten und es ist halt immer komplizierter geworden über die Zeit. Und wenn du jetzt neuer Investor bist, dann kommst du damit nicht mehr klar. Und jetzt dieses Invest in Access, das ist quasi, naja, viele vergleichen es mit Bondora Go and Grow, aber der Vergleich hinkt ein bisschen. Also auf jeden Fall ist es täglich verfügbar, weil die so einen Pool an Krediten einfach haben. Anders erklärt. Mintos legt selbst die Darlehensanbahner fest, wo deine Kredite untergebracht werden. Du hast also keine Kontrolle mehr darüber.
Okay.
Aber du hast halt auch eine tägliche Verfügbarkeit, wie bei Bondora Go and Grow. Allerdings auch nicht richtig, denn du hast nur dann eine tägliche Verfügbarkeit, wenn jemand anders deine Kredite kauft, die du dann wieder auf den Markt wirfst. Und ja, das Ganze gibt es zur durchschnittlichen Marktrendite von Mintos. Ich hab jetzt auch angefangen, dort zu investieren. Das sind aktuell bei mir irgendwas um die 12%. Ja, und das ist schon eine ganz nette Sache, wenn man sich nicht in der Tiefe mit Mintos beschäftigen will, sondern man kann dann einfach, wie bei Bondora Go & Grow auch, auf den Button klicken und ab geht's.
Okay, dann wird es natürlich spannend. Aber werden dann die Kredite, wir nehmen mal an, du investierst 2.000 Euro bei Invest in Access, mhm, und du sagst, okay, ich klicke jetzt diesen Button und will raus. So, mhm, das heißt, diese Kreditanteile von 2.000 Euro, werden die dann wiederum auf dem klassischen Zweitmarkt angeboten oder werden die dann von Mintos direkt irgendwie zurückgekauft und die schütten dir das aus? Oder wie funktioniert dann dieses Zurückzahlen?
Ja, die werden an andere Invest in Access Nutzer verkauft. Ich weiß jetzt nicht, ob die auf den klassischen Sekundärmarkt kommen. Ah. Ich glaube nicht, bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Ja, aber das heißt also, wenn eine Nachfrage da ist, dann kriegst du dein Geld sofort wieder, wenn nicht, dann halt nicht. Und man darf auch nicht vergessen, wenn sich der Kredit im Verzug befindet, dann musst du erst warten, bis das Buyback greift und dann kannst du den Rest auch auszahlen. Okay. Also es ist nicht zu 100% so liquide wie bei Bondora. Dafür hast du natürlich eine viel, viel höhere Streuung.
Und eine höhere ausgewiesene Rendite sozusagen. Aber es hängt dann immer davon ab, wie, also schlussendlich, ob es gerade genug Nachfrage gibt von neuen Investoren, die halt diese Invest-in-Access-Kredite nachfragen. Mhm. Das wird also wahrscheinlich dann mal, ja, so in den nächsten Monaten und Jahren ein spannender Test sein, wie das in unterschiedlichen Marktsituationen und Kreditverfügbarkeiten dann funktioniert. Also da bin ich schon auf die Blog-Einträge und Forenbeiträge gespannt, der vielen Leute, die dann wahrscheinlich sofort berichten werden, ja, wenn das mal nicht funktioniert oder wenn es mal länger dauert oder ob es halt reibungslos funktioniert. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Ja.
Ja, wir dürfen halt nicht vergessen, dass aktuell wirklich eine super Zeit ist. Also aktuell kriegst du Kredite bis 15-16% bei Mintos. Das war nicht immer so und das wird vermutlich auch nicht immer so bleiben. Also da kommen auch wieder andere Zeiten.
Mhm. Und gibt es denn auch, also ich stelle mir mal auch vor, dass so ein Invest-in-Access-Produkt sich eigentlich ziemlich gut eignen würde als Sparplan, wo man sagt, ich schieße da jetzt im Monat 100 Euro oder so rein. Mhm. Gibt es da schon Optionen, beziehungsweise der Martins, ich kann mich sehr gut erinnern daran, der hat ja sogar gesagt, dass Mintos das als nächstes an einem eigenen Bankkonto tatsächlich arbeitet. Also, ja, dass du als Mintos-Investor deine eigene IBAN kriegst und dein ja, ganz normales Konto auch bei Mintos liegen haben kannst. Gibt es dazu schon irgendwie, also zum Thema Konto und Sparplan schon irgendwelche News?
Naja, also Sparplan kannst du halt aktuell nur machen, indem du einfach Dauerauftrag einrichtest. Aber genau, die IBAN-Konten, die kommen, sollen Ende des Jahres kommen. Und dann ist es halt so, dass das direkt an dein Peer-to-Peer-Konto oder Investmentkonto gekoppelt ist. Und wenn du dann möchtest, kannst du dein, naja, wenn du dein Gehalt darauf überwiesen bekommst, kannst du das dann halt direkt in die Kredite investieren, ja, oder halt auch via Sparplan. Genau. Ja. Bin ich schon sehr gespannt, wie das aussehen wird.
Wobei ja da, und das fand ich ziemlich spannend in unserem Gespräch mit Martins, da, das hatte ich ja kurz angesprochen, dass dieses Thema mit diesem, wie heißt das noch gleich, Zulieferprinzip oder bei den Steuern, du weißt, was ich meine, also dass ich natürlich in dem Moment, wo ich ein tatsächliches Bankkonto bei Mintos unterhalte und tatsächlich eine beispielsweise Zinsausschüttung auf dieses Bankkonto erhalte, weil man das wahrscheinlich dann auch so einstellen könnte, also zum Beispiel, wo sollen die Zinsen halt hinfließen, sollen die reinvestiert werden oder auf dem IBAN-Konto erstmal landen oder in Invest in Access fließen. Jedenfalls hast du ja dann das Ziel, was Mintos verfolgt, irgendwie höchste Liquidität zu schaffen für die Leute, um auch natürlich mehr Geld auf Mintos zu ziehen. Und auf einmal hast du aber ja dann aus deutscher Steuersicht dieses Problem, dass du dann nicht mehr sagen kannst, ja, ich habe das Geld ja in dem Moment jetzt nicht verfügbar und somit müsstest du es immer jedes Jahr die Zinseinnahmen versteuern, ne?
Genau, ja, muss man ja offiziell sowieso, aber diesen Mythos um diese alternative Versteuerung, was du meinst, der fällt dann auf jeden Fall weg. Das heißt, du hast Zugriff auf das Konto, kannst jederzeit auszahlen und damit musst du es auch direkt versteuern.
Ja. Ja, also da hat er das so ein bisschen ignoriert dann, als wir das angesprochen haben, beziehungsweise hat, glaube ich, nicht so ganz verstanden, was wir meinen.
Es ist auch aber, schwer, glaube ich, für einen Letten zu verstehen, was bei uns steuerlich abgeht.
Ja, wobei aber mir scheint es halt bei Bondora mit Go and Grow, die das schon so ein bisschen im Hinterkopf hatten und ja auch so geschrieben haben, so steuerlich gesehen, es ist ein interessantes Produkt halt, ja.
Wobei, bei Go and Grow ist man sich ja, glaube ich, auch noch nicht so 100% sicher. Ach doch, ich glaube schon, genau, der Roland Elias hat, glaube ich, letztens ein Video veröffentlicht, tatsächlich, dass das eigentlich relativ wasserdicht ist, so wenn ich das richtig verstanden habe.
Okay, dann müssen wir im nächsten Steuer mit Kopf Podcast den Roland nochmal festnageln drauf, aber muss ich mir das Video auch nochmal anschauen von ihm, weil wenn Roland das sagt, dann kann man im Zweifel immer auf ihn verweisen.
Ja, ganz
ja, cool. Und ansonsten, ja, also ich würde mal sagen, ich habe jetzt noch nicht so von vielen Investoren Feedback bekommen oder mit vielen geredet. Es waren ja, glaube ich, so an die 150 Leute, also Investoren aus Deutschland da oder irre ich mich da?
Genau, 150 Investoren und der Rest waren Peer-to-Peer-Plattformen, Blogger etc.
Okay. Und hast du schon mit einigen gesprochen,
die da waren? Ja, also viel. Das Feedback ist durchweg positiv, bis auf Kleinigkeiten. Also ein Feedback, was halt immer wieder kam, war diese Sache halt mit dem Eduards von Via Invest, dass der halt überhaupt gar kein Interesse daran hatte, an der Bühne, an dem, was er da tat. Ein anderes Thema waren die Mädels von Bulk Estate, die halt am zweiten Tag alle zusammensaßen und sich gar nicht so mit den Investoren abgegeben haben. Das lag aber daran, glaube ich, weil die ja in der Partynacht davor ziemlich gecrashed sind. Also ja, aber das sind so Kleinigkeiten. Also, okay. Ich glaube, im Großen und Ganzen fanden es alle ganz cool. Die fehlende Aircondition wurde angemeckert. Ja, aber gut, Man kann dann erwarten, dass es in Estland dann gerade an dem Tag so extrem heiß ist.
Ja, cool. Also ich kann die Kritik verstehen, auch die Kritik, dass die Bulk Estate Damen sich nicht um die Investoren gekümmert haben. Mhm. Die sahen ja ganz nett eigentlich aus. Und ansonsten, ja, aber ich muss sagen, man muss natürlich immer auch wissen, so ein Event zum ersten Mal zu machen, ist auch immer ein Risiko. Und ich fand es cool, irgendwie auf mich haben die Leute aus dem Baltikum den Eindruck gemacht, dass sie ziemlich stolz drauf waren, jetzt mal endlich so ein Event zu machen, wo das nicht irgendwie in Stuttgart oder irgendwo anders stattfindet, sondern dass die jetzt im Endeffekt so ein Event im Baltikum haben. Und ich glaube, das wird nächstes Jahr wieder stattfinden.
Ja, also ich glaube, die Chancen stehen auch ziemlich gut dafür. Momentan befindet sich aber das gesamte Organisationsteam nach den anstrengenden Wochen im Urlaub. Daher kann man es jetzt noch nicht klar sagen und auch nicht, wo es stattfinden wird. Man hörte hier und da mal Portugal, aber ich glaube, das wird es nicht werden. Einfach deswegen, ja, alle sitzen halt in Riga, es macht gar keinen Sinn, die alle rüber zu karren nach Lissabon oder so. Auch kostenmäßig nicht, dann werden die Tickets natürlich auch deutlich teurer werden. Von daher glaube ich mal, dass es, wenn es wieder stattfinden wird, in Riga stattfinden wird oder in Tallinn.
Okay. Ja, schauen wir mal. Ja. Ich hätte ja auch nichts gegen St. Petersburg, ist ja auch nicht so weit weg und ist auch eine schöne Stadt und ich war noch nie da.
Ja. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Einfluss darauf. Schauen wir mal.
Warst du schon mal da?
Nee, in St. Petersburg war ich auch noch nicht, nein.
Okay. Aber man sagt, das ist ja so das Venedig Russlands, ne? Und wenn du mal guckst auf der Landkarte, das ist nicht weit weg von Riga. Musst du ja im Endeffekt nur da zum Meer und dann bist du ja im Endeffekt schon fast da. Und da würde ich auch gerne mal hin. Also, das finde ich auch immer persönlich das Coole an diesen ganzen Dingen, wenn man Investor ist, man lernt halt nicht nur neue Investments kennen, sondern auch neue Leute und neue Orte. Und da kann ich nur jedem anraten, mein letztes Wort dazu, sowas immer auch mal aus der eigenen Perspektive zu betrachten, sich einen eigenen Eindruck zu machen, fahrt hin zu solchen Events und fahrt hin zu Hauptversammlungen bei Aktionären, bei Aktienfirmen und macht euch dort eure eigenen Eindrücke und lest nicht einfach nur Zeitschriften und lasst euch immer durch andere Leute sagen, wie irgendwo was läuft, ja?
Ganz genau, richtig. Immer eigene Erfahrungen sammeln und auch mal ein bisschen Vertrauen haben in die Produkte. Das fehlt mir, das sehe ich immer so ein bisschen kritisch bei vielen Peer-to-Peer-Investoren, dass sie immer so alles im kleinsten Detail verstehen wollen, aber ab so einer bestimmten Grenze, zum Beispiel wenn es in die Einzelkredite geht und man jeden Estate-Guru-Kredit untersuchen muss, dann finde ich, ist irgendwann der Punkt da, okay, jetzt muss ich der Plattform entweder vertrauen oder ich höre auf zu investieren. Aber da muss man dann auch irgendwann zeitlich sagen, okay, jetzt ist mal gut.
Okay, ja, und jetzt werden wir dann wahrscheinlich von dir auch wieder, wenn du bei Mintos warst, hast du das in Armenien auf Video festgehalten irgendwie, werden wir dann von dir wieder so einen Vlog sehen, wie bei Crowdester?
Ja, es gibt diesmal mehr Vlogs, ich glaube, es werden so 5 oder 6 und in Armenien, der ist, glaube ich, richtig cool, weil es sieht so ein bisschen aus wie so eine schlechte RTL-Doku und die sind auch so ein bisschen oldschool alle noch angezogen. Ich bin sehr gespannt, wie das ankommt.
Okay, und hast du sonst noch irgendwas Spannendes in Armenien erlebt?
Ich habe in Armenien erlebt, dass man, ich glaube, wenn man Vegetarier ist, hat man da richtig die Arschkarte gezogen, weil die machen nämlich alles mit Fleisch. Also wenn für alle, die noch nie in Armenien waren und Vegetarier sind, braucht er nicht machen. Lieber woanders hinfahren.
Oder man muss halt von Beyond Meat sich ein paar Burgerbratlinge noch mitnehmen ins Gepäck oder so, ja?
Ja, genau. Okay. Oder, nicht oder, aber ich war sehr überrascht, wie weit die eigentlich sind. Also, es gab auch eine Diskussion bei mir in der Community vorher, von wegen, dass Armenien ist ja, weiß ich nicht, irgendwie so ein Hinterwäldlerland. Hatte ich aber so überhaupt gar nicht das Gefühl. Also die machen auch schon Feuer und sowas. Also die sind echt, ja, ganz normal. Also es ist jetzt nicht so ein riesiger Unterschied zu einer europäischen Stadt. Jerewan ist sehr weit entwickelt, fand ich. Hatte ich jetzt nicht so erwartet. Okay.
Cool, ja, da tun sich ganz neue Urlaubsziele auf. Vor allem, wenn die Leute Kredite für 20, 30 Euro nehmen, dann kann man sich wahrscheinlich auch ausmalen, dass man da bestimmt günstig Urlaub machen kann, oder?
Ja, absolut. Genau, es ist ein sehr, sehr günstiges Land und du hast jetzt nicht Uber da, aber du hast wieder eine andere Variante. Das heißt Yandex, das ist ja diese russische Variante davon, Yandex Taxi. Funktioniert alles auch super reibungslos und einfach und günstig. Sehr empfehlenswert.
Ach ja, dazu sage ich nichts. Ich danke dir auf jeden Fall für den tollen Podcast und spannende Einblicke. Und ja, ihr könnt natürlich gerne Lars verfolgen, sowohl auf seinem Blog Investieren in P2P-Kredite und natürlich auch sagst du uns dann Bescheid, wenn der Vlog dann online ist aus Armenien. Ja?
Ja, unbedingt. Übrigens heißt die Website Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. Nicht investieren in P2P-Kredite, das ist unser Buch. Aber gut.
Ja, gut, kam schon wieder die Eigenwerbung hier durch. Ach so, da müssen wir natürlich auch dann wahrscheinlich wieder updaten, noch nächstes Jahr oder dieses Jahr, ja, dass wir das Buch schon wieder aktualisieren in die nächste Auflage und die neuen Kenntnisse wieder mit einbauen, ja.
Ja, genau, nächstes Jahr ist das Update geplant, im Oktober 2020 ist es dann. Ja, wird es auf jeden Fall geben.
Ja, cool. Irgendwann ist das Buch vielleicht so dick, dass wir dann, keine Ahnung, was wir dann machen müssen.
Du weißt ja,
ein Lexikon.
Du weißt ja, es kommt nicht auf die Dicke an.
So ist es. Damit ist auch ein schönes Abschlusswort und dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Schöne Grüße an Alexandra und die anderen Mintos-Mitarbeiter und wir hören uns, ne?
Richtig aus. Bis dann. Ciao.
Und zum Abschluss wollt ihr natürlich noch wissen, was ist jetzt verflixt nochmal der Unterschied zwischen Crowdinvesting und P2P-Krediten? Naja, auf Englisch heißt ja Crowdinvesting eine Crowd, also eine Menge, in diesem Fall verschiedene Privatanleger, investieren irgendwo. Und P2P-Kredite heißt ja übersetzt P2P-Lending. Und Lending und Investing sind ja zwei unterschiedliche Dinge eigentlich per Definition. Aber viele benutzen das in der Praxis ja ziemlich übergehend, also Crowdinvesting auf der Plattform Bergfürst zum Beispiel ist ja in ein klassisches Bankdarlehen. Es gibt fixe Rückzahlungstermine, es gibt halbjährliche Zinsen, es gibt Laufzeiten und so weiter. Das ist nichts weiter eigentlich als Lending, okay? Wohingegen auch Crowdinvesting-Plattformen bestimmte Investitionen anbieten, die eher einer Aktieninvestition ähnelt. Also wo ihr dann zum Beispiel tatsächlich Anteile an einem Unternehmen bekommt. Das ist aber sehr häufig eine Form, die mir persönlich nicht so gefällt, weil Aufgrund der Struktur von Crowdinvestments machen das eben viele Plattformen so, dass sie euch solche komischen Nachrangdarlehen oder Genussscheine und andere recht komplexe Formen des Eigentums anbieten, die nicht gleichbedeutend sind, wie wenn ihr zum Beispiel Aktionär einer Firma seid oder Gesellschafter einer GmbH. Aber vom Investmentansatz her ist es so, dass ihr am tatsächlichen Erfolg und Misserfolg der Gesellschaft beteiligt werdet und eben nicht, wie es jetzt zum Beispiel bei Bergfürst ist, es einen fixen Rückzahlungstermin gibt, ähnlich wie es auch bei P2P-Plattformen der Fall ist. Ja, und dann kann man natürlich noch sagen, ist es jetzt P2P, also Person to Person, oder ist es P2B, weil wir sozusagen als Privatanleger oder als Crowd in ein Immobilienobjekt investieren und nicht mehr in einen Kredit, den ein Konsument aufnimmt für irgendetwas. Und wie ihr seht, das Ganze ist gar nicht so einfach zu differenzieren. Grundsätzlich rein, wenn man sich ganz genau auf die Definition konzentriert, würde ich sagen, ist Crowdinvesting halt eben eine Form der Eigenkapitalinvestition und P2P-Kredite oder Crowdlending ist eben mehr eine Form des Geldverleihens und ähnelt auch dieser. Wichtig ist immer, es geht nicht darum, welche Begriffe man für was verwendet, sondern es hat schon Thomas Sowell geschrieben, don't think words, think things. Also guckt euch an, was steckt eigentlich dahinter. Und in diesem Sinne, hat mich riesig gefreut, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Checkt auf jeden Fall auch mal den Blog von Lars ab. Und ansonsten schönen Dank an meinen Sponsor für diesen Podcast, der Börse Stuttgart. Und wir hören uns dann schon nächste Woche. Rationale Grüße. Ciao, ciao.